Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie durch das Evangelium nach Lukas. Darum lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wir sind angelangt im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Wir lesen miteinander die Verse 13 bis 21. Lukas, Kapitel 12, ab Vers 13. Und hier heißt es, in Gottes heiligem Wort. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll? Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Herr Jesus Christus, in dir sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und so wollen wir nun Acht geben auf jedes Wort, das aus deinem Mund kommt, und wir bitten dich, schenk uns Gnade, dass wir uns von dir belehren lassen und keine Toren sind, keine Narren, sondern dass du uns lehrst, o Herr, reich zu sein im Hinblick auf Gott. Und dazu erhöre uns jetzt, schenke uns deine Gnade und segne uns durch dein Wort. Herr, wir bitten es in deinem Namen und zu deiner Ehre allein. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Unser Herr Jesus Christus steht hier immer noch vor Tausenden von Menschen, die gekommen sind, um ihm zuzuhören. Und erinnere dich, was wir schon gehört haben, welch ernste und wichtige Dinge der Herr Jesus schon gelehrt hat. Was waren das für Lektionen? Erinnere dich. Christus sagte seinen Jüngern, sie sollen nicht heucheln, denn Heuchelei ist wie Sauerteig, es verdirbt dein ganzes Leben. Und am Ende kommt doch eh alles ans Licht und du wirst in Gottes Gericht erscheinen müssen. Und seine Jünger, sie sollen sich nicht fürchten vor den Menschen, denn Menschen können nur unseren Leib töten. Wir sollen vielmehr den fürchten, der Vollmacht hat, uns in die ewige Hölle zu werfen. Gott, den sollen wir fürchten. Und die Jünger sollen aber auch sich nicht fürchten vor den Menschen, weil sie verstehen sollen, dass sie kostbar und wertvoll sind in Gottes Augen. Gott gibt haargenau Acht auf sie. Nein, sie sollen sich furchtlos vor den Menschen bekennen zu dem Herrn Jesus Christus. Dann wird der Herr Jesus Christus sich auch zu ihnen bekennen vor den heiligen Engeln Gottes. Aber wenn sie sich nicht zu ihm stellen und ihn verleugnen, dann wird auch er sie verleugnen. Was Verdammnis und ewige Hölle bedeutet. Und außerdem sprach er zu ihnen darüber, dass den Menschen schlimme Sünden vergeben werden können, sogar wenn sie den Herrn Jesus gelästert hatten. Aber so sie sich doch bekehren, ihnen wird vergeben werden. Aber wenn sie den Heiligen Geist gelästert haben, wird ihnen nicht vergeben werden in alle Ewigkeit. Er sagte außerdem, dass die Jünger sich nicht sorgen sollen, wenn Menschen sie verfolgen und wenn sie angeklagt werden, wenn sie vor großen Machthabern erscheinen müssen, um sich zu verantworten, sie sollen sich nicht sorgen, denn in dem Moment wird der Heilige Geist selbst ihnen die rechten Worte geben. All das sind so gewichtige, so bedeutsame Dinge, die ewige Bedeutung haben. Hölle und das Schicksal des Menschen, Vergebung und Leben und Tod. Es geht um Ewigkeit. Es geht darum, ob Christus sich zu dir stellt oder nicht. Wenn man das jetzt alles gehört hat bisher, was Christus dort gesagt hat, was müsste man wohl sagen nach all dem? Wie würde man normalerweise reagieren bei so gewichtigen Themen, so ernste Dinge, die er anspricht? Muss man sich nicht fragen, was wird Gott mit mir tun? Wird der Menschensohn sich zu mir bekennen vor seinen heiligen Engeln? Werde ich Vergebung für all meine Schuld bekommen? Und was wird Gott mit seiner Vollmacht tun? Wird er mich in die Hölle werfen? Eigentlich müsste man nachdem, wenn man Christus recht zugehört hat, müsste man danach vor ihm niederfallen und ausrufen, Lehrer, Meister, erbarme dich meiner, dass ich nicht in die ewige Hölle geworfen werde, dass ich Vergebung finde, dass du mir deinen Geist schenkst, dass ich mich treu zu dir stellen kann, selbst wenn Menschen mich verfolgen. Hilf mir, erbarme dich meiner. Darum ist es so absurd, was wir jetzt lesen, wie ein Mann darauf reagiert. Nach all dem, was Christus hier gelehrt hat, was fällt ihm ein? Was sagt er, nachdem er gehört hat, was Christus hier sagt? Vers 13, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm, Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilt. Sein Ernst? Das ist die Reaktion auf all das, was er gehört hat? Das ist völlig daneben. Dieser Mensch hat anscheinend überhaupt nicht zugehört. Er war mit seinen Gedanken ganz woanders. Und eigentlich hörte er Jesus nicht zu, sondern er wartete darauf, dass Jesus mal ruhig ist, damit er sagen kann, was ihm auf dem Herzen brennt. Lehrer, kümmere dich bitte um mein Problem. Das ist wirklich wichtig. Es ist unglaublich, was wir hier lesen. Da ist der Sohn Gottes, der Menschensohn. Er lehrt über Hölle und ewiges Heil. Und er ist irgendwo anders mit seinen Gedanken. Und er denkt nicht daran, wie er das Reich der Himmel erben kann. Er hat nur eines im Kopf. Sein Bruder will das Erbe mit ihm nicht teilen. Und das ist alles, woran er denken kann. Das ist übrigens ein gewisser Trost für uns Prediger. Also selbst der Sohn Gottes erlebte es, dass er über die größten und herrlichsten Dinge predigte, mit der wichtigsten Bedeutung, die du dir vorstellen kannst. Und Menschen reden danach mit dir, als hätten sie dir nicht zugehört. Der Sohn Gottes hat das erlebt. Christus spricht über himmlische, ewige Dinge und er kommt mit seinen irdischen, vergänglichen Dingen. Er müsste niederfallen und sagt, Herr, wie kann auch ich das Himmelreich ererben? Erbarme dich meiner, Menschensohn. Nein, er sagt, Lehrer, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Doch können wir uns jetzt so über diesen Menschen erheben? Sind wir denn eindeut besser als er? Ist es nicht so, dass wir häufig von so herrlichen, himmlischen, ewigen Dingen hören und stattdessen sitzen wir hier in der Predigt und denken über irdische Dinge nach, über unsere Probleme? Ist es nicht so? Vielleicht sitzt du jetzt in diesem Moment da und grübelst über irgendein aktuelles Problem nach. Vielleicht ist es ja finanzieller Natur oder Probleme auf der Arbeit oder Ärger in Beziehungen oder irgendwelche Aufgaben, die du noch zu erledigen hast. Irgendeine Arbeit, die noch liegen geblieben ist. Und das bewegt dich und du bist aufgewühlt und du empfängst rein gar nichts von dem, was Christus dich lehrt und dir sagt. Überleg einmal, was dieser Mann hier verpasst. Er kommt doch tatsächlich mit der Hoffnung zu Christus. Er würde dafür sorgen, dass er seinen Teil am Erbe bekommt. Und selbst wenn er es bekommt, dann kann er sich darüber freuen, für ein paar Jahrzehnte vielleicht. Und dann, wenn er stirbt, das, was Christus hier lehrt, geht um die Ewigkeit. Es hat ewige Bedeutung. Es geht um deine Seele. Erkennst du nicht, welch ein Elend, dass dieser Mensch es nicht erkennt? Und sie machen sich jetzt Sorgen um diese Dinge, aber sorgen sich nicht um die ewigen Dinge, um ihre Seele. Und in ein paar Jahren sind sie in der ewigen Hölle. Hätten sie nur nachgedacht über ihre Seele, über ihr ewiges Schicksal. Und schau mal, dieser Mann, wie spricht er denn Christus an? Er nennt ihn Lehrer. Nein, er ist doch nicht gekommen, um von Christus zu lernen. Er ist gekommen, um Christus herumzukommandieren, ihm eine Aufgabe zu geben. Als sei dieser Mann und sein Problem das Zentrum des Universums und als hätte der Sohn Gottes nicht anderes vor. Das ist typisch menschlich, dass unsere Probleme uns so groß vorkommen, dass es im Grunde nichts Wichtigeres gibt. Bist du heute vielleicht hier und du nennst Christus Lehrer, aber eigentlich geht es nur darum, dass du ihn belehren willst, dass du ihm mal sagen willst, was er zu tun hat in deinem Leben? Dieser Mensch sah in Christus nur einen Schiedsrichter, einen Helfer, einen Juristen für Rechtsstreitigkeiten und es geht um irdischen Gewinn. Er erkennt es gar nicht, wer Christus ist und was Christus ihm geben kann. Darum verstehen wir die Reaktion von Christus, Vers 14. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch eingesetzt? Christus meinte nicht das ewige Gericht, wo er auf dem weißen Thron sitzt. Er redet hier von juristischen Angelegenheiten auf dieser Erde. Na klar ist das nicht die Aufgabe von Christus. Er ist nicht gekommen, um deine Familienstreitigkeiten jetzt zu klären und sich zu kümmern, wer welches Erbteil bekommt. Er ist gekommen, um die Menschheit zu versöhnen mit Gott, um das Erbe des ewigen Himmelreiches zu bringen. Er ist gekommen, um einen viel größeren Rechtsstreit zu klären, denn der allmächtige Gott ist zu Recht zornig auf uns Menschen und er muss uns auslöschen wegen all unserer Ungerechtigkeit und unserer Sünden. Doch er ist gekommen, um diesen Streit zu schlichten. Er ist gekommen, um uns das ewige Erbe des ewigen Himmelreiches zu schenken. Darum heißt es in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Er ist gekommen als Mittler, als Friedensstifter, dass alle, die Buße tun und an ihn glauben, ewiges Leben haben. Er selbst ist der Fürst des Lebens. Er spricht Worte des Lebens. Aber dieser Mann erkennt das nicht. Er bittet nicht um Erbarmen, er bittet um Hilfe in Rechtsfragen. Haben wir nicht gehört, wie Christus sagte in Lukas Kapitel 8, Vers 18? Er sagt zu uns, seht zu, wie ihr zuhört. Achtet ganz genau darauf, wie ihr zuhört. Was nennst du Christus Lehrer? Aber du bist gar nicht gekommen, um von ihm zu lernen. Spurgeon, der bekannte Baptistenprediger, der hat es einmal so gesagt. Uns wird gesagt, dass Männer nicht ohne Vorbereitung predigen sollen. Einverstanden. Aber wir fügen hinzu, dass die Menschen auch nicht ohne Vorbereitung zuhören sollten. Was glaubt ihr wohl, was mehr Vorbereitung braucht, der Sämann oder der Boden? Der Sämann mag mit sauberen Händen kommen, aber der Boden muss gut gepflügt und geeckt, gut umgewälzt und die Klumpen zerkleinert werden, bevor die Saat hineingestreut wird. Es scheint mir, dass der Boden mehr Vorbereitung bedarf als der Sämann, mehr die Zuhörer als der Prediger. Denke darüber nach, wie du zuhörst und wie du hier sitzt, dass nicht der Sohn Gottes in seinem Wort zu dir redet, aber du verpasst alles, weil deine Gedanken ganz woanders sind. Dieser Mann verpasst das Königreich der Himmel, weil er einfach fixiert ist auf seine irdischen Probleme. Er dachte, es geht um sein Erbe, es geht um seine Seele. Und Christus zeigt diesem Mann und uns allen nun auf, wo das Problem liegt. Denn dieser Mann hat nicht verstanden, was eigentlich Leben ausmacht, was Leben eigentlich bedeutet. Vers 15. Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Kurz zuvor sagte Christus uns noch, wir sollen uns hüten vor aller Heuchelei. Jetzt sagt er uns, wir sollen uns hüten vor aller Habsucht. Seht zu, passt auf, gebt acht, hütet euch vor aller Habsucht. Und zwar vor allen Formen der Habsucht, denn Habsucht hat viele Gesichter. Habsucht, das ist dieses unstillbare Verlangen, immer mehr haben zu wollen, sich nicht genügen zu können, nicht genügsam sein können mit dem, was man hat und nicht zufrieden sein können, sondern immer mehr besitzen zu wollen. Eine Sucht, eine Gier, Habgier. Und selbst wenn man Überfluss hat, selbst wenn man Besitz hat, nicht zufrieden zu sein damit. Und dieser Mann hat nur eines im Kopf. Er wollte haben. Und sein Bruder, der mit ihm nicht teilen wollte, der hatte auch nur eines im Kopf. Ich will alles alleine haben. Und wir kennen den Hintergrund hier nicht. Mag sein, dass dieser Mann hier wirklich, dass ihm Ungerechtigkeit widerfährt und dass er im Recht ist. Und das kommt nicht selten vor, denn bei Geld hören Freundschaften auf und wir sehen hier sogar Brüderschaft hört auf. Und vermutlich war es gar kein Unrecht, dass er sich Rechtshilfe holen wollte. Das soll er ruhig tun. Aber das Problem ist, das war sein großes Anliegen. Das hat sein ganzes Denken gefangen genommen und erfüllt und bestimmt. Wir können uns vorstellen, wie er Tag und Nacht gegrübelt hat und erfüllt war mit Wut und Ärger und Trauer und wie er sich selbst noch in seinem Bett hin und her wälzt und dachte, wenn ich doch endlich mein Anteil bekommen würde, dann könnte ich wieder in Ruhe leben. Und es treibt ihn umher. Ich muss mein Anteil bekommen. Daran hängt sein Herz. Erst dann kann er wieder richtig leben. Und Christus deckt nun diese Sünde auf. Versteh doch, selbst wenn ein Mensch Überfluss hat, also selbst wenn dein Bruder dir alles geben würde und du hättest Reichtum, sagen wir mal, Überfluss in Hülle und Fülle, dann besteht darin aber nicht dein Leben. Das Leben besteht nicht in deinem Besitz, das Leben besteht nicht in Dingen. Und darum ist es töricht, süchtig zu sein nach Dingen, als würde das Leben sein oder ein erfülltes Leben bieten. Dieser Mensch war süchtig, denn er konnte an nichts anderes mehr denken wie ein Süchtiger. Tag und Nacht hat es ihn beschäftigt. Woher weiß ich, dass es ihn so sehr beschäftigt hat? Weil er es wagt, vor Tausenden von Menschen, nachdem Christus heilige Worte geredet hat, mit diesem Problem aufzukreuzen. Siehst du, dass er gar nicht mehr klar denken kann? Er ist wie ein Süchtiger gefangen darin. Nichts ist ihm wichtiger. Daran hängt sein Herz. Er will sein Erbe haben. Als würde es sein Leben sein. Als würde sein Leben daran hängen. Als sei sein Leben, seinen Anteil zu bekommen. Als könne er nicht mehr ohne dieses Geld existieren. Er hätte rufen müssen zum Sohn Gottes, Leben, Leben, schenk mir ewiges Leben. Aber er ruft aus, sagt meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Es ging also um sein Leben, das, was er für sein Leben hielt. Er aber sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Hast du Besitz, hast du noch kein Leben. Denn das Leben besteht nicht aus deinem Besitz. Hier stand in Person vor diesem Mann der, der das Leben ist, der von sich sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Und er spricht hier nicht von Besitz. Er spricht von ewigem, wahren Leben aus Gott, das nur er dir schenken kann. Wahrer Überfluss der Gnade, des Versöhntseins mit Gott, dass das Reich der Himmel dir gehört. Aber Habsucht macht blind. Blind für das Einzige, was wirklich zählt, für das Einzige, was wir wirklich brauchen. Denn es gibt nur eines, was wir wirklich brauchen. Der deutsche Erweckungsprediger Ludwig Hofacker hat es einmal so ausgedrückt. Er sagt, liebe Zuhörer, Christus ist der aller unentbehrlichste Mann für einen Sünder. Er ist unentbehrlicher als Brot, unentbehrlicher als Kleider. Doch was brauche ich solche Gleichnisse? Wenn man nicht sterben, nicht ewiglich sterben will, so muss man ihn haben. Ohne ihn ist dieses Leben ein elender, schwerer Traum. Ohne ihn bleibt das arme Herz unbefriedigt und unselig. Ohne ihn ist der Tod erst ein Tod und die Ewigkeit Schrecken und Finsternis. Ach, was sind wir ohne Jesus? Ja, wohl elender als elend, jämmerlicher als jämmerlich, bloßer als bloß. So elend und jämmerlich, dass der ganze Himmel über unser Elend weinen möchte. So bloß, dass die Ewigkeit nicht lang genug ist, um uns ganz über unsere Blöße zu schämen. Nein, Christus ist das Einzige, was wir wirklich brauchen. Christus zeigt uns nun, uns allen, durch ein einfaches Gleichnis auf, wie töricht es eigentlich ist, zu meinen, das Leben würde darin bestehen, Dinge zu besitzen. Als würde es darum gehen. Ein Gleichnis, das auch das kleinste Kind in unserer Mitte verstehen kann. Ab Vers 16. Und er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll? Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Also das Gleichnis handelt von einem Mann, von dem die Welt sagen würde, der hat es geschafft. Der ist sozusagen ein self-made Millionär. Er hat Erfolg auf ganzer Linie. Er würde in so einem Business-Magazin auf der Titelseite erscheinen, die Erfolgsgeschichte eines Landwirts. Dieser Mann war reich. Er hat viel Land und dieses Land brachte ihm eine Rekordernte ein. Und er konnte seinen Gewinn maximieren. Er hatte schon viel, er war schon reich, er nahm noch mehr ein. Und er wagte es zu expandieren. Er vergrößerte seinen Betrieb, er lässt seine alten Scheunen niederreißen, er baut größere, seine Lagerhallen platzen förmlich. Und die Welt applaudiert ihm. Dieser Mann ist reich, er hat es geschafft, er ist beneidenswert. Er ist ein Vorbild dafür, was möglich ist, wenn man sich nur anstrengt. Wenn man ein richtiger Businessman ist, Erfolg auf ganzer Linie und er hat das Ziel erreicht, das sich so alle Menschen wünschen, was alle Menschen anstreben, Vers 19. Was sagt er? Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre, ruh aus, iss und trink, sei fröhlich. Ist das nicht genau das, wonach alle Menschen streben, ausgesorgt zu haben? Ich will einfach meinen Lebensabend genießen und nicht mehr arbeiten müssen und vielleicht sind Rücklagen da oder die Rente ist gesichert und nun genieße ich es einfach für viele Jahre ausruhen, essen und trinken und fröhlich sein, das Leben in vollen Zügen genießen. Genau das ist die Wunschvorstellung, das Ideal, der Traum, genauso. Und nach weltlichen Maßstäben muss man sagen, was für ein weiser und erfolgreicher Geschäftsmann. Gut. Wie bewertet Gott diesen Mann? Welches Urteil spricht Gott über diesen erfolgreichen Geschäftsmann? Vers 20. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Wie nennt der Herr diesen Mann, den alle Menschen bewundern? Er nennt ihn Tor. Wörtlicher übersetzt, dieses griechische Wort wäre, du Verstandloser, du Mann ohne Verstand, du Narr, du Dummkopf. Warum nennt Gott ihn hier ein Tor? Nun, aus mehreren Gründen, und lass mich das ganz grob zusammenfassen, aus zwei Gründen. Er lebte ohne Sinn und Verstand, und zwar erstens, weil er lieblos war, und zweitens, weil er gottlos war. Lass uns darüber nachdenken. Zunächst einmal war dieser Mann lieblos, oder wir könnten sagen herzlos. Seine Habsucht hat ihn herzlos gemacht. Er ist ein Narr, weil er einzig und allein für sich Schätze gesammelt hat, für sich gelebt hat. Er ist egoistisch hoch 10. Ist dir das aufgefallen beim Lesen? Wenn wir nochmal schauen. Ab Vers 17, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheune niederreißen und größere bauen und ich will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss und trink, sei fröhlich. Siehst du, worum es ihm geht? Einzig und allein um sich selbst. Und er war ja schon reich, aber er wurde immer reicher. Doch anstatt nun zu geben, den Armen, den Bedürftigen, den Witwen, den Waisen, dem Tempel Gottes, den Leviten, für die Arbeit des Herrn, für die Ernte Gottes. Nein, kein Wort davon. Es geht ihm einfach nur darum, dass er seinen Lebensabend, seine vielen Jahre, die er hofft noch zu haben, genießen kann. Er baut sich neue Scheunen, damit er selbst alles behalten kann, alles horten kann. Er gibt nichts davon ab, nichts wird verschenkt. Und der Kirchenvater Augustinus hatte recht, als er sagte, die Bäuche der Armen wären bessere Scheunen gewesen. Denn hier hätte er Schätze für die Ewigkeit gesammelt, hätte er ihnen gegeben. Aber er hat nur an sich selbst gedacht. Er hatte alles, was die Welt zu bieten hatte. Die feinsten Speisen und die besten Weine und so viel Freizeit. Er konnte die Beine hochlegen und die Seele baumeln lassen. Aber er verstand nicht, dass er nichts davon mitnehmen kann, rein gar nichts. Er dachte, er hätte alles für sich gesammelt und am Ende hat er nichts. Er ist ein Tor, denn er hat alles verloren. Ja, und dass er so herzlos ist, das liegt daran, dass er gottlos ist. Also sein Land trug viel Frucht. Und kommt man da nicht ins Grübeln, wenn man so viel Segen erlebt? So unfassbar viel Segen, dass man gar nicht mehr weiß, wohin damit? Es heißt im Römerbrief, merkst du nicht, dass dich die Güte Gottes zu Buße leitet? Ist das nicht etwas, was uns überführt, wo wir denken, womit haben wir das verdient? Wir hören hier aber kein Wort der Dankbarkeit. Dabei lehrt die Schrift in Psalm 65 ab Vers 10. Du Gott hast das Land heimgesucht und es überschüttet. Du bereicherst es sehr, Gottes Bach ist voll Wasser. Du bereitest ihnen Getreide, denn du... Wenn du das Land so bereitest, du tränkst seine Furchen, ebnest seine Schollen, du erweichst es mit Regengüssen, segnest sein Gewächs, du hast das Jahr deiner Güte gekrönt und deine Spuren triefen von Fett. Es ist alles Gottes Werk. Es ist Gottes Feld. Es ist seine Frucht. Aber hören wir hier ein Wort von Lob oder Dank? Nein, wir hören hier nur Selbstgespräche. Als würde Gott überhaupt nicht existieren. Er fragt nicht nach Gottes Willen. Er überlegte bei sich selbst. Er sprach, dies will ich tun und ich will zu meiner Seele sagen. Kein Wort von Gott. Keine Bitte um Führung. Kein Gedanke daran, dass das nicht sein Besitz ist. Seine Seele gehört ihm. Es ist seine Frucht. Es ist alles seins. Er versteht aber nicht, dass seine Seele in Wirklichkeit in Gottes Hand ist. Und darum hat er vollkommen vergessen, dass er nicht selbst über seine Lebenslänge bestimmt. Dass seine Seele nicht ihm gehört. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Er hat vergessen, dass es einen Schöpfer gibt, der bestimmt darüber, ob er überhaupt noch Jahre hat. Wie es heißt im Jakobusbrief, in Jakobus Kapitel 4, ab Vers 13. Nun also, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder in die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr doch nicht wisst, wie es morgen um euer Leben stehen wird. Denn ihr seid ein Dampf, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will, werden wir sowohl leben, als auch dieses oder jenes tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurer Großtuerei. Alles solches Rühmen ist böse. Dieser Mann hat seine gesamte Lebensplanung komplett ohne Gott gemacht. Darum hören wir, was Gott dazu zu sagen hat, Vers 20. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Achte darauf, was Gott hier sagt. Deine Seele gehört mir. Es wird von dir gefordert werden in dieser Nacht. Und dieses Wort, diese Formulierung hier ist furchtgebietend, denn dieses Wort, deine Seele wird gefordert, das ist eigentlich Terminologie von einem Bankier, der seinen Kredit zurückverlangt. Das heißt, die Seele dieses Mannes gehört ihm nicht. Es ist Besitz Gottes und Gott fordert zurück, was ihm rechtmäßig gehört. Er dachte, er kann noch über viele Jahre leben ungestört. Er ahnte nicht, dass noch in derselben Nacht der Tod über ihn kommt und Gott von ihm zurückverlangt, was ihm gehört. Er dachte, er hat Platzprobleme, er hat Lagerprobleme. Wohin mit seiner Ernte? Er hat sich keine Sekunde gefragt, was passieren wird, wenn Gott seine Seele erntet. Und wo er hinkommt, wo er gelagert wird in alle Ewigkeit. Er hat seine Lebensplanung vollkommen ohne Gott gemacht und darum ist er ein Narr. Er hatte Überfluss, aber darin besteht nicht das Leben. Das Leben wird ihm genommen, er muss vor dem Herrn erscheinen und Rechenschaft ablegen dafür, dass er ein herzloser und ein gottloser Mensch war, ein Mann ohne Verstand.
hätte er doch gebetet wie Mose in Psalm 90, Vers 12.
Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen, damit wir weise werden. Dieser Mann dachte nicht an sein Ende. Aber
die Zeit lief ihm davon, ohne dass er es merkte. Und das letzte Hemd hat keine Taschen.
Hätte er doch etwas von dem begriffen, was David schreibt im Psalm 39, da heißt es ab Vers 5, tue mir kund, Herr, mein Ende. Und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir, nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er auch steht.
Nur als Schattenbild wandelt der Mann einher.
Nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, auf was harre ich, Herr? Meine Hoffnung gilt dir.
Dieser Mann hat nichts von diesen Worten verstanden. Er hat niemals solch ein Gebet gesprochen. Weltlich gesehen hatte er den Durchblick. Aus Gottes Perspektive ist er ein Narr, ein hoffnungsloser Dummkopf. Und der Herr spricht in Vers 20, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Ja, wem auch immer seine Güter jetzt gehören werden, ihm auf jeden Fall nicht. Es war alles umsonst. Er war reich an Besitz, aber er war arm im Hinblick auf Gott. Es ist keine Erfolgsgeschichte hier. Es ist eine einzige Tragödie. Und so sagt uns Christus noch, was wir alle daraus lernen sollen. Was die Lektion ist für uns alle. Vers 21.
So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Die Frage ist, investierst du dein Leben darin, einfach für dich Schätze zu sammeln, hier auf Erden? Oder lebst du im Hinblick auf Gott und auf die Ewigkeit? Dieser Mann lebte nur im Blick auf diese Erde und auf seinen weltlichen Gewinn. Er hat niemals im Glauben auf den Herrn geblickt und darum war er arm im Hinblick auf Gott. Und was nützt einem der ganze Reichtum? Irdische Schätze sind keine Schätze im Himmelreich. Und darum, was hat Jesus gesagt in Lukas 9, Vers 25? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre und einbüßte? Also wenn du deine Seele verlierst. Was bringt es, wenn du die ganze Welt besitzt? Dieser Mann hat seine Seele verloren. Er geht ein in die ewige Hölle, in die ewige Verdammnis. So ermahnt Christus, reich zu sein im Hinblick auf Gott. Oder wie Paulus es sagt in 1. Timotheus Kapitel 6, da spricht Paulus zu den Reichen. Oder er sagt vielmehr, was man reiche Menschen lehren sollte. Da heißt es in 1. Timotheus 6, Vers 17, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Ja, wir dürfen genießen und wir dürfen auch besitzen. Aber wir dürfen nicht stolz sein. Und was noch? Was sollen sie tun, Vers 18? Sie sollen Gutes tun und reich sein in guten Werken, freigebig sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft hin sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Also Paulus spricht hier von dem wirklichen Leben, von der Zukunft, von dem, was passiert. Die Reichen sollen nicht stolz sein, sie sollen nicht selbstsüchtig sein, sie sollen gerne und großzügig geben und so Schätze im Himmel sammeln. Dieser Mann, er war reich an Gütern, doch seine Seele war ärmer als arm. Der Mann dachte tatsächlich in seinem verworfenen Sinn, er dachte, er tut seiner Seele was Gutes. Er spricht zu seiner Seele und sagt, Seele, ruh dich aus, entspann, lass es dir gut gehen. Und dabei führt er hier seine Seele ins ewige Verderben. Christus sagt, so ist, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Diese Worte,
die sollten dich und mich, uns alle dazu führen, dass wir uns ernsthaft prüfen. Worum geht es in deinem Leben? Einfach um persönliche Bereicherung, um Gewinn und Genuss? Oder geht es um Gott und sein Reich und seine Ehre in deinem Leben? Ihr Lieben, das ist die Religion der meisten Menschen. Gewinn und Genuss. Oder Jesus nennt es den Mammon, also das Geld. Und du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist diese Religion, Materialismus, haben und mehr haben und darum geht alles. Christus lehrt dich, hüte dich vor aller Habsucht. Denn es bringt deinen Untergang. Paulus sagt es so klar in 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so sollen wir uns daran genügen lassen, also zufrieden sein. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Es ist dein Untergang. Es ist ein ewiges Verderben. Christus lehrt dich, dein Leben besteht nicht aus Besitz. Du magst viel auf Erden gesammelt haben und doch arm sein in Bezug auf Gott. Und es wird dir in alle Ewigkeit schlecht ergehen. Der praktische Punkt dieses Gleichnisses ist sehr, sehr einfach. Sei kein Narr, leb nicht bloß für dich, lebe für Gott und investiere in die Ewigkeit. Sei Gott von Herzen dankbar für alles, was du bekommst, gib ihm die Ehre dafür, aber dann gebrauch auch deine Lebenszeit und übrigens auch deinen Ruhestand. Gebrauche deine Lebenszeit, die du hast, denn sie ist kurz und handle mit dem, was du hast und gib zur Ehre des Herrn, tue Gutes. Denn sei dir bewusst, dein Leben wird von dir gefordert werden. Deine Seele, du wirst erscheinen vor deinem Gott und du wirst Rechenschaft abgeben müssen dafür, wie du gelebt hast vor ihm. Um dich zu prüfen, ob Habsucht vielleicht in deinem Herzen wohnt, stell dir ein paar prüfende Fragen. Zunächst einmal diese Frage: Worum kreisen denn deine Gedanken? Worüber machst du dir Gedanken? Weil dieser Mann, von dem wir gehört haben am Anfang, der hat über nichts anderes nachgedacht, als darüber, dass er sein Erbe haben will. Worum kreisen deine Gedanken? Darüber, was dir vielleicht fehlt, was du glaubst, was du unbedingt brauchst und was du dir kaufen willst. Und es geht um irdischen Besitz und um irgendwelche anderen Dinge. Denkst du mehr über irdische Dinge nach oder über himmlische? Und worum drehen sich deine Gespräche? So, worum kreisen sich deine Gedanken? Worum drehen sich deine Gespräche? Worauf liegt der Fokus in deinem Leben? Und dann stell dir diese Frage. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Oder bist du eigentlich traurig, weil du immer denkst, ich brauche noch das? Oder ich kann erst froh sein und erst richtig wieder dankbar, wenn ich dieses oder jenes habe. Mir fehlt im Grunde etwas. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Test, ob du dankbar und zufrieden bist. Oder ob du ständig undankbar und unzufrieden bist und am Meckern und dich beschweren und sogar anklagen bei Gott, weil du meinst, dir fehle etwas? Und dies ist ein wichtiger Test. Bist du selbst dankbar und zufrieden, wenn andere etwas haben, was du gerne hättest, aber es ist dir selbst nicht gegeben? Der hat einen viel besseren Job als ich und der lebt in einem viel schöneren Haus als ich und sein Auto ist viel besser und sie sieht viel besser aus als ich und er hat eine viel bessere Partnerin als ich und du sagst, mir fehlt was und jemand anderes hat es und du kannst dich nicht ehrlich darüber freuen und du kannst es ihm nicht gönnen und bist neidisch. Ärgert dich das und macht dich das traurig? Weißt du, dann hast du dein Herz gehängt an Dinge, an Besitz. Du brauchst etwas, um glücklich zu sein. Es zeigt, du bist habsüchtig. Und eine weitere Frage, die du dir stellen könntest, ist, bist du eigentlich großzügig oder hängst du an Dingen? Also gibst du gerne Bedürftigen und dem Haus des Herrn oder hortest du einfach? Bist du großzügig, obwohl du auch für dich einfach beiseite legen könntest und vielleicht lebst du dann besser? Verzichtest du vielleicht sogar manchmal ganz bewusst auf Dinge, damit du geben kannst? Opferst du tatsächlich auch, damit anderen geholfen wird? Denkst du immer wieder darüber nach, wie du mehr investieren kannst, um mehr Gewinn zu machen? Und wir sehen das in den letzten Wochen, in den Nachrichten immer wieder, oh, Bitcoin ist gefallen und dieses und Menschen schrecken auf und sagen, jetzt ist alles dahin, was ich mir gesammelt habe. Hängt dein Herz an irgendwie solchen Dingen? oder investierst du in das, was wirklich entscheidend ist? Sammelst du für den Herrn, lebst du zu seiner Ehre und gibst zur Ehre seines Namens, dann wirst du reich sein im Hinblick auf Gott. Aber das lasst mich jetzt zum Schluss sagen, uns, die wir Nachfolger Jesu Christi sind. Wir wollen lernen von Jesus. Wir wollen ihm ähnlicher werden. Und sieh doch mal, Christus, unser Meister, er ist ganz genau das Gegenteil von diesem reichen, selbstverliebten, egoistischen Mann. Also Christus hatte wirklich alles. Er war in der Herrlichkeit beim Vater, mit allem Reichtum Gottes, alle Schätze, es ist alles seins. Er hätte es einfach in Ruhe genießen können in alle Ewigkeit. Was tat Christus? Er hat all das aufgegeben. Er verließ die Herrlichkeit. Er nahm selbst Knechtsgestalt an. Wir lesen von ihm in Markus Kapitel 10, Vers 45. Der Sohn des Menschen Christus ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und es heißt dann doch tatsächlich in 2. Korinther 8, Vers 9, was für ein herrlicher Vers. 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich wurdet. Er sprach nicht zu seiner Seele, oh, lass es dir gut gehen, iss und trink und ruh dich aus. Er kam, um zu leiden, um sein Leben auszuschütten, um sich ganz und gar hinzugeben, um arm zu werden, damit wir reich würden in ihm. Darum lasst uns diesen herrlichen, diesen wunderbaren König, lasst uns ihn lieben, lasst uns ihn wertschätzen, lasst uns ihm anbeten und ihn höher, mehr wertschätzen als alle Reichtümer dieser Welt. Lasst uns unser Herz ganz an ihn hängen und ihm nachfolgen. Und lasst uns zu ihm kommen im Gebet. Lasst uns flehen, dass er durch all das, was er vollbracht hat und nicht wir mit unseren Werken, sondern durch das, was er getan hat für uns, dass wir durch ihn das ewige Himmelreich erben. Lass uns nicht einfach kommen und sagen, Herr, löse dieses und jenes Problem für mich. Herr, löse das größte Problem für mich, dass ich ein Sünder bin und dass du mich in die ewige Hölle verdammen müsstest. Aber Herr, du, der du reich warst, bist für mich arm geworden, auf dass ich das ewige Königreich der Himmel ererbe. Und so, Herr, schenke mir, gib mir deine Gnade, dass ich reich bin im Hinblick auf Gott. Möge der Herr Jesus Christus dir diese Gnade schenken. Gepriesen sei sein wunderbarer Name. Amen.